Backstage.
Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Judith Nordbrock. Judith ist studierte Toningenieurin und in Köln an der Kunsthochschule für Medien angestellt. Dort leitet sie die Tonstudios und arbeitet als Tonmeisterin in der Filmpostproduktion mit Schwerpunkt Filmmischung. Judith ist aber auch Pianistin und Sängerin und gibt unter dem Namen Juno Dori deutschlandweit rund 50 Konzerte im Jahr. Ein befreundeter Musikproduzent hatte sie ursprünglich dazu ermutigt, eigene Songs zu schreiben. Dabei wollte Judith eigentlich nur einen Sommerhit für Katy Perry rausbringen. Im Backstage-Podcast erzählt Judith von ihren musikalischen Anfängen und ersten Auftritten, einem witzigen Musikvideodreh mit Kindern und warum sie mit dem Klischee brechen möchte, dass Jazz schwer zugängliche Musik sei. Hallo Judith.
Hallo Leni, schön hier zu sein.
Schön, dass du da bist, ich freue mich.
Ich mich auch.
Du bist in Bonn geboren, du lebst heute in Köln und wir haben festgestellt, wir hätten uns auch schon mal live in Farbe sehen können in Neustadt, denn du warst 2017 mal bei der offenen Bühne im Theater in der Kurve, das ist das Theater, in dem ich arbeite, aber 2017 war ich noch nicht so tief in diesem Theaterbetrieb drin, wie ich es heute bin, deswegen kann ich auch, glaube ich, also ich glaube, ich war damals auch nicht da, weil ich kann mich nicht erinnern.
Aha.
Du hast mir ein Foto geschickt,
genau,
von damals. Ja,
mit Lars.
Also als Beweis mit Lars. Die offene Bühne, die gibt's auch immer noch. Also die ist eines unserer ältesten Formate bei uns am Theater.
Ja,
fand
super.
Ich jedenfalls einen sehr schönen Zufall, ja.
Habe ich in sehr schöner Erinnerung, die Veranstaltung.
Gut. Du bist studierte Toningenieurin und in Köln an der Kunsthochschule für Medien angestellt, leitest dort die Tonstudios und bist auch Tonmeisterin. Erzähl mal, was macht man da so? Was ist da dein Job?
Also an der Hochschule direkt in Köln bin ich in der Filmpostproduktion tätig, weil wir sehr viele Studenten haben, die Bewegtbildprojekte machen, also Filme oder Videoarbeiten. Und alles, was anfällt, um diese Projekte fertigzustellen, sind so meine Aufgabe. Aber ein großer Teil der Arbeit ist Mischung. Und das nennt man Filmmischung. Damit bin ich sehr beschäftigt, weil die Studenten das nicht selber machen können. Und ich habe einen Kollegen. Wir sind zu zweit verantwortlich für die Studios. Das heißt, wir teilen uns so die Projekte auf. Und die müssen alle halt einfach gemischt werden, bevor die am Schluss auf ein digitales Kinoformat kodiert werden, sozusagen DCP. Und das machen wir. Aber natürlich werden auch Aufnahmen gemacht im Studio, Musik, Sprache, Geräusche. Und auch da helfen wir oder unterstützen wir oder führen das halt durch.
Wie bist du auf den Job gekommen? War das was, was du schon immer mal machen wolltest?
Also den Job in Köln an der Kunsthochschule habe ich bekommen, weil ich einfach mich beworben habe. Oh. Von meiner Ausbildung her, ich habe ja in Düsseldorf studiert. Das Studium ist geteilt. Du studierst an der Musikhochschule Musik und an der Fachhochschule Elektrotechnik. Du machst praktisch zwei Studiengänge parallel. Von der Ausrichtung im Studium her habe ich sehr viel klassische Aufnahme gemacht. Hatte also zunächst geplant, eher vielleicht in den Bereich zu gehen, aber schon in den 90ern und auch folgend stellte sich raus, dass CDs und Labels mehr oder weniger immer weiter zurückgehen und auch teilweise schließen. Also ich kann mich noch erinnern, dass, ich glaube es war Ende der 90er, Denon zum Beispiel ein großes Klassik-Label geschlossen hat, ja. Und dann gibt es auch einfach nicht mehr so viele Arbeitsplätze für Leute, da zu arbeiten. Insofern, ja, habe ich mich relativ breit dann aufgestellt und dann war die Stelle ausgeschrieben an der Kunsthochschule für Medien und klang sehr interessant, weil es ein sehr unterschiedliches Tätigkeitsfeld auch ist. Und ich hatte aber zum Ende meines Studiums eine Filmproduktion mit der Filmakademie Ludwigsburg begleitet. Und die hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass ich die Stelle bekommen habe.
Ah, okay. Ja. Das heißt, du hast so schon Projekte gemacht. Das war jetzt einfach ein
tatsächlich
weiterer Schritt.
Nur ein Projekt, aber das war ein großes Projekt. Das war ein Diplomfilm und ich habe da sowohl O-Ton gemacht, wir haben das in Baden-Baden gedreht, als auch später die Mischung. Das war ein historischer Film tatsächlich. Das war relativ beeindruckend, das Projekt. Und damit habe ich mich dann auch beworben in Köln und das hat irgendwie ausgereicht. Vielleicht auch mit anderem. Das kann ich heute nicht mehr sagen.
Du bist aber klassisch ausgebildete Pianistin und Sängerin, also auch, ne?
Genau, also im Studium hat man ein Hauptinstrument, das war bei mir Klavier. Mhm. Und mein Professor ist absoluter Klassikpianist. Mittlerweile ist er emeritiert, aber unterrichtet noch in Düsseldorf. Ich habe kürzlich mit ihm Kontakt gehabt. Insofern hatte ich richtig klassischen Klavierunterricht. Ich habe also klassische Literatur gespielt, Debussy, Brahms, Bach, whatever. Und Gesang habe ich nicht als Fach gehabt im Studium.
Ah, okay.
Ja, das muss man nicht. Wenn man Piano hat, braucht man kein Nebeninstrument. Die Kollegen von mir, die mit mir studiert haben, die Melodieinstrument haben oder hatten, die müssen dann als Zweitinstrument ein Harmonieinstrument haben, sprich Klavier. Mhm. Also nur Gitarristen und Pianisten haben kein Nebeninstrument. Alle anderen müssen immer Klavier als Zweitinstrument haben.
Und wann kam bei dir die Stimme dann dazu?
Also so ganz genau kann ich es nicht mehr sagen, aber ich habe schon immer gesungen, auch schon als Kind und sehr früh. Und ich habe sehr viel auch begleitet, schon in der Schulzeit. Ich habe Chor begleitet, ich habe Sänger begleitet, Musical begleitet. Wir haben sehr viele verschiedene Produktionen gemacht. Und wenn ich das geübt habe zu Hause, habe ich das auch mal selber gesungen. Wenn man My Fair Lady gemacht und so, dann habe ich immer es grün zu grün, wenn Spaniens Blüten blühen.
Ah, ja, ja.
Mein Gott, jetzt hat sie es.
Ich erinnere mich.
Na, the rain in Spain stays mainly on the plain, in englischen Text. Ja. Ne? Dann habe ich das immer selber auch gesungen und mich selbst begleitet, bis es dann zu den Proben kam. Und ich habe das immer gerne gemacht. Ich habe dann auch privat auf Geburtstagen oder so, habe ich dann auch schon mal Ständchen gespielt und gesungen. Ja, wie das halt so ist, ne?
Keine Ahnung. Aber gut gemacht, muss man es halt wieder machen, ne?
Ja, ja, genau. Das, im Grunde kann man das nicht so auf den Tag festlegen. Beim Klavierspiel weiß ich das, weil ich als Kind irgendwann gesagt habe, ich will Klavier spielen und meine Mutter hat dann dafür gesorgt, dass ich Unterricht im Klavier bekam. Das kann man so festlegen, das war so um das 8. Lebensjahr herum. Aber beim Singen, ich meine, Kinder singen ja schon.
Ja.
Wenn die rumspringen mit 2 Jahren und so. Und ich habe das immer gerne gemacht und keine Ahnung. Es hat sich dann immer so weiterentwickelt. Aber Unterricht genommen, wenn man es so sagen will, das war deutlich später. Das war erst nach dem Studium.
Hier im Podcast war es schon häufiger Thema, dass Stimme nochmal was ganz anderes erfordert als ein Instrument, was man mit den Händen spielt, weil Stimme halt so abhängig ist von deiner eigenen Stimmung, von kleinsten körperlichen Spannungen, Überspannungen, Unterspannungen und sowas. Merkst du das auch, dass das nochmal irgendwie was Persönlicheres vielleicht ist, als wenn du am Klavier sitzt?
Absolut, da kommen viele Sachen zusammen. Das Spielen eines Instrumentes wie Klavier beschäftigt sich ja überhaupt nicht mit dem Thema Intonation, also Tonhöhe treffen.
Ja.
Das kennt man gar nicht. Also man hat ein Klavier, das ist gestimmt oder eben nicht.
Genau.
Dann drückt man eine Taste und dann ist die eben einigermaßen sauber oder nicht, wobei man da auch jetzt wieder lange reden müsste über temperierte Stimmung und so weiter. Als Sängerin oder wenn man anfängt, sich mit Gesang zu beschäftigen, wird dieses Thema ganz groß, Intonation, überhaupt mal die Tonhöhe treffen. Damit muss man sich beschäftigen, das ist aber toll. Das eröffnet nochmal einen ganz neuen Kosmos, den ich so vom Klavierspielen auch erstmal nicht kannte, aber durch meine Arbeit als Begleiterin bei Chor und Sänger natürlich schon. Ich habe ja schon gesehen, wie die Chorleiter oder Musicalleiter dann mit den Sängern gearbeitet haben. Insofern wusste ich das, aber sich da selber mal mit zu beschäftigen und wie schwierig das ist, sich eine Tonhöhe vorzustellen und dann zu treffen, das ist ganz interessant, weil man so als Pianist ja nur weiß, ich muss die Taste drücken und dann kommt die Hand dahin oder eben nicht. Meistens schafft sich's ja. Und bei der Intonation, beim Klang, Klangvorstellung genauso, hat man das im Kopf und muss das im Prinzip umsetzen. Und manchmal klappt das aber überhaupt nicht, dass man das, was man im Kopf hat oder fühlt, da hinkommt. Ich habe jetzt tatsächlich mal wieder so Staffeln von The Voice gesehen letztens. Fand ich ganz lustig, weil das ein Freund von mir auch erwähnt hatte. Es ist eben so, dass das, was man fühlt und in die Stimmung, in die man ist, die kann man im Grunde nicht wegnehmen. Na, wenn man sehr traurig ist, dann ein sehr fröhliches Lied zu singen, ist, glaube ich, schwierig. Das heißt, man wird immer auch, die Stimme ist immer Ausdruck des Gefühls und der Spannung, wie du schon richtig sagst, die man in sich hat. Man muss einiges tun, um eine Spannung zu erzeugen und zu halten für den Klang, aber man darf auch nicht verspannt sein oder zu angespannt und auch das hört man. Und man hört das tatsächlich auch nicht nur an der Gesangsstimme, sondern tatsächlich auch an der Sprechstimme, wie du ja selber auch weißt.
Richtig,
da du ja Theaterarbeit machst, ist das im Grunde ähnliche Arbeit. Auch Atmung, Zwerchfellarbeit, all diese Dinge, ne?
Und Artikulation, es kommt ja auch noch ein Text dazu und es ist ja was ganz anderes, ob ich oder A singe, schon macht es was mit dem Klang.
Absolut.
Auch. Das hast du ja auch am Klavier nicht, da hast du ja eben, wie du sagst, eine Taste und dann kommt ein Ton raus.
Genau, also Klang kann man natürlich machen am Klavier, das hat sehr viel mit der Anschlagsdynamik zu tun, natürlich auch mit der Bedienung der Pedale, aber Klangfarben und Klänge in der Stimme haben eine ganz andere Dimension, die Range ist viel breiter. Das ist ganz klar. Also alleine sich mit Gesangstechnik zu beschäftigen, egal welche man da jetzt gut oder schlecht findet, ich habe mich mit sehr vielen beschäftigt, ist ein Universum. Also ich kann mich erinnern, dass als ich Klavier gespielt habe, man natürlich auf einem höheren Level sehr stark überlegt, wie kann man jetzt noch einen anderen Klang aus einem Instrument rausholen. Und da gibt es super, super subtile Möglichkeiten, die Anschlagsdynamik zu ändern und auch die Technik zu üben. Aber Gesang, das ist Wahnsinn. Einer klingt wie Amy Winehouse und einer klingt wie Lady Gaga. Also, und man kann das ja auch imitieren. Also, es gibt ja wirklich Leute, die dann so oft die Songs singen, dass sie auch fast die so singen wie das Original.
Ne? Da gibt's ja auch tolle ImitatorInnen im Internet, ne? Die man manchmal sieht, die dann so switchen können zwischen Celine Dion und Amy
Otto
Winehouse und Britney
Kohl
Spears.
Oder so.
Genau. Ja, das ist ja voll, voll krass. Das gucke ich mir auch immer gerne an.
Ja, und da kann man sehr viel lernen über die Technik, also wie die Stellung des Kehlkopfes, der Zunge und des Rachenraums. Und damit kann man schon so viel machen. Mhm. Also das ist ein wahnsinnig flexibles Instrument und gleichzeitig eben, wie du schon richtig sagst, ein sehr persönliches, weil die Stimme ist ja Teil des Körpers.
Ja.
Und damit immer ein direkter Teil von dir, während ein anderes Instrument an deinem Körper dran ist und du natürlich auch was reingibst, auch in einem Blasinstrument, aber es bist nicht 100% du.
Mhm.
Ne? Natürlich kann man die Rohrlänge einer Posaune ändern, indem man den Zug raus und reinsetzt, aber das ist nochmal anders, ne?
Ja, genau. Ein befreundeter Musikproduzent hatte dich dazu ermutigt, dann auch mal eigene Songs zu schreiben. Was ist das für eine Geschichte? Wie kam es dazu?
Genau, das ist tatsächlich, war damals der Freund einer Studentin von mir. Und als ich mit ihr an ihrem Film arbeitete, erzählte sie, dass der Musikproduzent ist. Und dann kam der ins Studio und dann habe ich dem gesagt, hör mal, ich wollte schon immer mal einen Hit schreiben.
Wie geil. Wo du gerade da bist.
Können wir das nicht mal machen?
Oh, wie cool.
Andi hieß er. Heißt er immer noch. Und der war irgendwie locker drauf und mal fand das irgendwie witzig, so hat auch Spaß im Studio zu sein und sagte, ja, komm, dann schreib doch mal einen Song. Und dann habe ich mich hingesetzt, so ganz rational habe ich mir überlegt, wie schreibt man einen Hit? Und der erste Gedanke war, ich schreibe einen Song für eine Band, die schon berühmt ist.
Mhm.
Ist ja logisch, ne? Die sind schon berühmt. Den schreibst du einen Song und dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal höher, dass es ein Hit wird, weil die ja schon weiß ich, wie viele Streams und Konzerte haben.
Also mit dem Anspruch bist du drangegangen, das muss direkt ein Hit sein.
Ja.
Ach so.
Weil der Plan war nicht, dass ich jetzt so toll bin, einen Hit schreibe, sondern dass wenn man Musik macht, man damit Geld verdienen muss und das geht ja eigentlich dann nur, wenn man einen Hit schreibt. Und der nächste Gedanke war dann der, dann muss es ja auch eine Band singen, die berühmt ist. Und wirklich viele Konzerte und viel Auftritt, weil dann automatisch ein Song häufiger im Radio läuft und die Leute
natürlich auch eher
dann den als Hit hören oder der als Hit gewählt wird. So, und dann war der nächste Gedanke, wo wohne ich denn? In Köln. Welche sind hier die berühmten Bands? Karnevalsbands.
Oh.
Habe ich mir gedacht, super, die Höhner, die haben doch gar keine Ideen mehr, die singen doch seit 20 Jahren Viva Colonia. Was werden die sich freuen, wenn ich jetzt endlich mal einen Song für die schreibe und die den singen können und da mal was Neues kommt und die sind aber sowieso schon in der Karnevalssession unterwegs, ne? Super, so mache ich das. Harmonisch kein Problem. Habe ich mich hingesetzt, habe gedacht, gut, ich muss mich erstmal einhören in die Literatur. Ich bin überhaupt nicht so eine Vollblut-Karnevalistin. Die Karawane zieht weiter, der Sultan hat Durst. War schon mal so ein Text von einem Song, ne? Und so ging das immer weiter und dann habe ich gemerkt, nee, das kann ich nicht. Solche Texte kann ich nicht schreiben, Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei, Kölsch, ich bin gar nicht mit Dialekt groß geworden. Ich komme zwar aus Bonn, bin Rheinländerin, habe aber immer Hochdeutsch gesprochen. Ich habe eigentlich keine Dialektfärbung, weil meine Eltern kommen auch gar nicht aus der Region. Also was für ein Scheiß ist das denn, jetzt einen Karnevalssong zu schreiben, wenn ich überhaupt kein Kölsch kann und so dumme Texte kann ich auch nicht schreiben. Dumm jetzt in Anführungszeichen. Vielleicht solche Texte, vielleicht wollen wir das ja mal nicht werten.
Ja.
So, und da habe ich gedacht, das wird leider nix, obwohl ich wahrscheinlich Kontakte zu den Höhnern hingekriegt hätte oder den Brings oder so. Weißt du, wenn du hier in Köln bist, kennst du einen, der kennt einen, der kennt einen und dachte er, komm, ruf ich an den Krautmacher, oder? Ruf ich an hier die Brings-Brüder, ne?
So ein Mikrokosmos Köln, ja.
Absolut, ja. Da wäre ich schon rangekommen. Nee, und dann habe ich gedacht, nee, das klappt also nicht. Karnevalshit aus dem Kopf raus. Wann werden noch so saisonale Hits gespielt? Weihnachten und im Sommer, ne? Gut, Weihnachten habe ich mir angeschaut, dann fiel mir sofort ein Last Christmas, George Michael.
Natürlich. Was sonst?
85.000 Jahre auf Chartplatz Number One. Habe ich gedacht.
Kommt demnächst jetzt hoffentlich wieder, ja.
Kann ich nicht schlagen, habe ich gedacht. Ist schwierig. George Michael lebt jetzt auch nicht mehr. Kann es auch nicht mehr singen. Und dann habe ich gedacht, nee, da mache ich einen Sommerhit. Das ist auch cool, weil ich konnte mich erinnern, früher im Kino gab es immer diese Bacardi-Werbung. Und mit der Bacardi-Werbung im Kino wurde immer ein Popsong etabliert, der dann ein Hit wurde. Erinnerst du dich?
Ja.
Na, Bacardi Rum und so weiter. Ne? Sommerhit, das ist es. Und da habe ich den geschrieben. Und der Plan war, dass Katy Perry den singt. Das war der Plan, weil ich dachte, Sommerhit, jetzt muss man mal überlegen, wer ist berühmt, wer ist lustig. Ich wollte was Fröhliches und Lustiges und Leichtes schreiben. Und dann dachte ich, Katy Perry. Habe ich den Produzenten angerufen.
Hast du dir mal eine WhatsApp geschrieben?
Ja, habe ich dem gesagt, pass auf, ich schreibe jetzt einen Sommerhit, wird nichts mit Karneval und Weihnachten und dann musst du halt gucken, dass du den an Katy Perry verkaufst und dann wird wieder die Nummer laufen.
Ja.
Ach, es hat so nicht geklappt.
Ach, das wundert mich jetzt.
Ja, Leni. Ach, also ich habe den Sommersong geschrieben, Summer in the City. Und dann hat der Produzent sich das angehört und dann hat er gesagt, ja, hier, schreib erstmal noch ein paar mehr Songs. Ich, wie gesagt, wollte eigentlich nur den einen, die berühmte Band, nun so oft gespielt, klingelt die GEMA-Kasse, alles gut. Ich wollte auch die 100% Rechte von Text und Musik, deswegen lag mir das auch nicht, dass ich dann nur die Musik schreibe beim Karnevalshit oder so. Naja, also gut, ich sollte mehr Songs schreiben. Dann habe ich noch zwei geschrieben. Und dann hat er gemeint, das ist ziemlich gut. Kannst du mir die mal selber vorsingen? Ja, klar, ich habe es ja geschrieben, muss auch irgendwie am Klavier singen, habe ich das gemacht. Und dann hat er gesagt, nee, wir machen das nicht mit dem Hit. Du schreibst einfach ein paar Songs und performst die selber. Und ich habe auch schon so eine Vorstellung, wie das da ist mit dir am Klavier und bla bla bla. Das war noch vor Lana Del Rey. Das kann ich noch so im Kopf sagen. Ja, habe ich gemerkt, das wird nichts mit dem Produzenten. Der wird die Katy Perry jetzt nicht anrufen. Ich selber habe natürlich gar keine Kontakte. Mit dem Karneval, das wäre doch leichter gewesen. Habe ich also weiter Songs geschrieben. Und meine Freunde und Bekannten, die haben dann immer gefragt, was ist denn jetzt hier mit dem ganzen Kram? Wann können wir das denn mal hören? Habe ich gesagt, das ist noch nicht fertig. Das muss noch perfektioniert werden. Harmonie X, Y, Z.
Darf ich kurz zwischenfragen, von wann sprechen wir hier eigentlich? Ist das erst ein paar Jahre her oder?
Nee, das ist jetzt 15 Jahre her.
Okay, ja.
Ja, 12 bis 15 Jahre ist das her, die Anfänge. Und dann kam eine Freundin ins Spiel. Damals kannte ich die kaum, denn ich bin in so Musikerzirkel und Meetings gegangen. Ich dachte, ich muss mich jetzt mal so mit anderen Menschen treffen, wie dieses Mal.
Vernetzen.
Ja, es war jetzt eine komplett neue Nummer, dass ich jetzt da meine Sachen singe. Mensch, wollte ich doch gar nicht. Und dann war ich in so einem Meetup hier um die Ecke in Köln. Ganz neuer Zirkel war das, wo sich Leute getroffen haben, die Künstler sind. Vorrangig waren es Musiker. Und Christiane war auch da. Und hat meine Sachen gehört und fand das ganz toll und hat gemeint, ich muss auf die Bühne. Habe ich gedacht, ja, was die hier alle reden, so. Naja, auf jeden Fall kam dann der Tag, wo wir uns trafen und sie mir das alles erzählt. Und ich war ungläubig und dachte, naja, so gut ist es aber alles noch nicht. Wie du kennst das ja selber, ne? Denke, man muss das noch besser können und noch besser und noch besser. Dann hört man sich immer so tolle Sänger an.
Ja.
Und dann wurde es sehr spät und dann habe ich ihr angeboten, bei mir zu übernachten. Sie hat damals in Essen gewohnt. Und am nächsten Morgen stehe ich so auf und wollte mal fragen, wie es mit Frühstück ist. Da sitzt sie hier in meiner Gäste-Couch und organisiert schon Gig für mich. Ich habe hier gerade die Isa am Telefon. Kannst du mal Demos schicken? Was? Hab ich gesagt, was sind für Demos so?
Was für Demos und wer ist Isa? Ja,
ja, mhm, genau. Also, um die Geschichte kurz zu machen. Eine Bekannte von ihr hatte angerufen, die hatte ein Konzert in der Nähe von Wiesbaden organisiert mit sowohl Klassikprogramm als auch Pop, Rock, Jazz. Und es war jemand krank geworden, mhm, und sie musste dringend den Spot besetzen, weil war ja schon Raum organisiert und alles. Und da hat sie Christiane angerufen, weil Christiane viele Leute kennt, auch weil sie wollte, dass Christiane dann auftritt. Und Christiane hat gesagt, super, ich bin hier gerade bei einer Freundin, die kann da unbedingt mitkommen und auch noch einen Spot machen. Ja, das war 48 Stunden später. Musste ich erstmal überlegen, aber so viel Zeit zum Überlegen hatte ich ja zum Glück nicht. Mhm. War wahrscheinlich das Glück, weil wenn ich mich anfange zu überlegen, dann wird das nichts. Dann überlege ich sehr lange und weiß tausend Gründe, warum ich das jetzt nicht mache. Aber in dem Fall war es eben so, dass ich kaum überlegen konnte. Ich musste jetzt ganz schnell der Isa ein paar Songs schicken. Ich hatte natürlich so ein paar kleine Demos und es ging um 3-4 Songs, ne? Hm. Nicht um mehr. Unter anderem eben auch um diesen Sommersong, Sommer in the City. Und Christiane meinte so, jetzt müssen wir noch schnell ein Kleid kaufen und so und was weiß ich, weil da waren ja so Opernsänger am Start. Keine Ahnung. Ich habe dann, glaube ich, die Nächte durchgeübt, 2 waren es ja nur, um zu gucken, wie ich das hinkriege und wollte es bis zur letzten Sekunde doch wirklich noch wieder abspringen, weil ich dachte, es ist alles ganz schrecklich. Aber Christiane stand dann schon mit dem Auto in Köln, meinte, ich bin schon hier, fahre jetzt los nach Wiesbaden. Ich gedacht, Gott sei Dank ist das ganz weit weg von Köln, eben Stadt bei Wiesbaden.
Keine Sau kennt dich.
Da kennt mich keiner, das kann ich mal riskieren. Hab ich mir gedacht, da sind wir dahin. Ja, und da waren Flügel da auch und dann bin ich da aufgetreten und dann war das total erfolgreich in dem Sinne von, dass die Leute begeistert waren und wollten eine CD von mir kaufen, die es nicht gab, und Autogramme habe ich gegeben. Ich hatte irgendwie so lachse Fotos, ich hatte gar keine Autogrammkarten. Und dann meinte die Christiane, siehste, habe ich dir gesagt. Ja, und dann von da an stieß eine Welle aus sozusagen. Also es war der Anfang, nicht ganz der Anfang, wie du ja weißt. Aber von da an ging es dann relativ flott weiter, weil Christiane hat dann damals auch circa einen Monat oder 2 später ein Konzert in Köln organisiert, wo sie mich auch eingesetzt hat. Und das lief auch ziemlich gut. Und dann habe ich im Januar des Folgejahres habe ich dann gedacht, jetzt muss ich wirklich mal bessere Demos produzieren. Also Videos, die richtig Videos, nicht nur einfach Audio-Demos, so irgendwie, und eine Webseite und so. Und dann habe ich das irgendwie alles unter einem wahnsinnigen Pressure, habe ich das alles irgendwie rausgehauen. Mit einfachsten Mitteln, die mir so zur Verfügung standen. Ich habe dann gedacht, okay, ich mache Videos, aber nichts mit Schnitt, sondern ich weiß ja, wie man den Ton aufnimmt. Ich nehme eine Kamera, auf den Flügel gerichtet, schöne Einstellung, schönes Licht. Ein Freund von mir hat die Kamera gemacht und dann entstanden so 4-5 Videos wirklich in einer Einstellung, aber so ganz intim und super schön gemacht. Und ja, das war irgendwie gut, weil mit denen habe ich dann tatsächlich schon Gigs bekommen. Ja, also ich habe einfach, bin immer so den Weg gegangen dessen, was kann ich jetzt gerade machen und stemmen und was geht. Und so kam es dann zu Auftritten. Zuerst bin ich dann, wie du weißt, eben auf offenen Bühnen aufgetreten.
Ja.
Weil ich dachte, das ist ganz schön, da kann man immer gucken, ob das Publikum positiv drauf reagiert oder negativ reagieren sie nicht meistens, aber nicht so positiv, eher vielleicht verhalten. Dann weiß man halt, kommen die Songs gut an, kommt die Performance gut an. Das war für mich eine gute Probe sozusagen.
Ja, dafür sind offene Bühnen ja auch da, dass man sich einfach mal ausprobieren kann.
Genau, ja, genau. Ja, und es ergaben sich halt aus all diesen Auftritten oder aus sehr vielen von diesen kleinen Auftritten ergaben sich Folgeengagements oder überhaupt Engagements oder Vermittlungen für sonst was. Keine Ahnung, es passierte halt relativ viel. Ich hatte so 5 kleine Auftritte und im nächsten Jahr hatte ich 15 und im nächsten Jahr hatte ich 50.
Boah, krass.
Also so war das halt innerhalb von 3 Jahren.
50, das ist ja dann jede Woche ein Konzert, ne?
Mhm.
So aufs Jahr.
Also im Moment bin ich bei 47.
Okay.
47 habe ich diesen Monat gespielt.
Arbeitstierchen. Das Summer in the City, da gibt's ja auch noch ein Video von, was im Lockdown entstanden ist. Das ist dieser Song, ne, den du jetzt gerade genannt hast.
Ja, mit dem Song ist dann eigentlich nichts weiter passiert. Der kam auf meine EP, die habe ich dann irgendwann rausgebracht, für dieses Konzert gemacht und so weiter. Und der war auch schon einige Zeit alt. Und dann kam der Lockdown. Und dann kam die Idee, irgendwas zu machen gegen diese Lockdown-Stimmung. überhaupt mal was zu machen, grundsätzlich ein Projekt, weil die Musikbranche ja mehr oder weniger brach lag und auch Menschen sich nicht mehr trafen. Und zwei sehr nette Freunde von mir, auch ehemalige Studenten, die machen viel so Musikvideodrehs, die haben eigenes Equipment und haben sich darauf spezialisiert. Und dann habe ich gesagt, können wir nicht mal was noch machen? Und die waren direkt begeistert von der Idee. Und dann habe ich gesagt, lass uns diesen Song machen, weil es ist der fröhlichste, den ich geschrieben habe, sollte ja ein Sommerhit werden. Und hat, weil er ja ein Hit werden sollte, auch genau die Hitlänge, also Popsonglänge, so 3,5 Minuten. Meine anderen Songs haben alle so lange Soli und so, will ja keiner hören. 3,5 Minuten, super. Hookline, Summer in the City, all the girls are pretty. Summer in the city, all the girls are pretty. See them in the mini skirts. Summer in the city, and the birds be jiggy. Und die beiden haben sich den Song angehört und ich habe gesagt, das Gute an dem Song ist, der ist schon so geschrieben, dass er die Geschichte visuell schon erzählt. Ich erzähle praktisch die Geschichte, was im Sommer so passiert, was die Mädchen machen, die Jungs, sie flirten. Die Bilder waren schon da, weil als ich ihn geschrieben habe, habe ich tatsächlich auch an diesen Film American Graffiti gedacht, den ich damals gesehen hatte und der mich sehr beeindruckt hat. Und den hatte ich so im Kopf. Und die beiden Freunde von mir haben sofort gesagt, wenn sie den Song hören, dann haben sie das Gefühl, der ist aus so einer älteren Zeit. Und sie stellen das sich so vor, dass ich so ein Kleid im Petticoat habe, so ein Petticoat-Kleid. Und das passte aber genau auch in meine Vorstellung, dass ich einen American Graffiti vor mir hatte, der auch eben aus dieser Zeit ist. Und dann ergab es sich so, die haben zwei Kinder. Und dass die gesagt haben, wenn wir die Geschichte jetzt spielen, bevor wir große Schauspieler casten und alles, lass uns das einfach mit den Kindern umsetzen. Erstens haben die Kinder gerade nichts zu tun.
Ja.
Die sitzen zu Hause rum und nerven. Zweitens wird das für die richtig toll sein, dass sie ins Studio kommen dürfen und dass die überhaupt wieder was machen können. Und da war halt jetzt der Vorteil, dass die schon zwei Kinder hatten, die nicht gleich alt sind. Und dass diese beiden Kinder, ein Mädchen, ein Junge, waren. Das war auch praktisch. Für die Geschichte, Flirten, Mädchen, Jungen, und dass die beste Freunde in der Schule hatten. Insofern haben dann meine Freunde sozusagen mit den Eltern der besten Freunde gesprochen, ob die denn bereit wären zu kommen. Und alle waren bereit, weil alle Eltern waren genervt, dass die Kinder zu Hause rumsprangen und nichts tun konnten und die Eltern nerven und das Homeschooling nicht ging und die Kinder meiner Freunde ja sowieso. Das heißt, wir hatten die zwei Kinder und dann jeweils die besten Freunde. Ein Mädchen, ein Junge und noch ein Freund. Und so hatten wir dann die fünf Kinder und damit konnten wir es dann direkt drehen. Und die Musik habe ich dann gebracht. Und wir waren uns damals einig, dass wir es im Studio drehen, dass ein Bluescreen-Dreh, wo man nachher halt die Hintergründe austauscht. Und dass wir sagen, die Kinder dürfen zusammen sein, weil die brauchen das auch. Wir können das denen nicht zumuten mit Masken und Abstand, sondern die Eltern werden das Einverständnis geben, dass die Kinder wirklich an dem Tag Spaß haben und zusammen sind. Das war für die einfach toll.
Ja,
das ganze Event und so. Und deswegen kriegst du dann auch diese natürliche Stimmung der Freude. Und die Musiker drehen wir alle einzeln, damit wir diese Abstandsregel halten können und setzen die nachher zusammen, weil wir ja vor Bluescreen drehen.
Ja, ja,
das kann man ja technisch dann machen, als hätten die zusammengespielt, haben es aber nicht. Und die mussten ja im Prinzip nur zum Playback mimen. Ja, der Song war ja produziert und die haben praktisch zum Playback das im Studio gespielt. Wir haben an einem Tag alle Musiker abgefertigt, von morgens bis abends, immer eine Stunde im Studio, den Song zwei, dreimal durchgespielt, dann der nächste. Ich auch alleine mit Gesang und am Klavier, es gab verschiedene Drehsituationen und die Kinder haben dann sozusagen, haben wir das szenisch aufgelöst, wie ein Film oder wie du es kennst aus der Theaterarbeit, ne? Und so ist dann das Video entstanden. Und das war dann tatsächlich sehr erfolgreich, weil es dann nach langer Zeit was Fröhliches war.
Ja.
Und das haben die Leute total gewertschätzt und gemocht und einfach auch eine Leichtigkeit hatte. Und die hat es auch vor allen Dingen durch die Kinder gehabt. Weil die Kinder einfach von sich aus so natürlich sind und die hatten so einen Spaß in dem Studio. Ich glaube, die haben mich alle nur am Abend gesagt, egal, wenn ich wieder ein Video drehe, die wollen dabei sein. Es war für die toll. Und diese Stimmung haben wir dann natürlich aufgefangen. Die Musiker haben einfach ihren Job gemacht, aber diese Kinder dazwischen, das hat halt so den Kick gegeben. Plus Esin hatte dann die tolle Idee, auch noch Grafiken draufzusetzen auf das Video. Die wurden später draufgesetzt. Ich war erst gar nicht so davon begeistert, weil ich es mir nicht vorstellen konnte. Aber das hat der ganzen Sache nochmal so eine spezielle Note gegeben.
Und total verspielt dadurch.
Ja, genau. Ja. Es war ganz verspielt und fröhlich und durch die Kinder so natürlich. Mhm. Und deswegen kam es total gut an, weil es
kam im richtigen Zeitpunkt.
Genau, nach der ganzen Depri-Stimmung und allem einfach mal ein Lichtblick war. Und die Leute haben das geliebt. Und ja, jetzt hatte ich dieses rote Kleid an mit den weißen Punkten und dem Petticoat. Da musste ich mich schon ein bisschen abhungern, dass ich da überhaupt reinpasse. Die sind ja alle so tailliert geschnitten. Und dieses Kleid ist dann aber abgegangen wie, ich weiß nicht was, wie viele Leute dieses Video gesehen haben und mich nur gebucht haben, weil ich so ein Kleid anhatte. Und dann immer enttäuscht waren, dass ich zum Gig nicht mit diesem Kleid kam, weil ich da gar nicht mehr reinpasse, oh Lini. Ich kann dir sagen, ey. Können Sie nicht mal dieses rote Kleid mit den weißen Punkten anziehen?
Vielleicht kannst du es so auf den Flügel drauflegen, dass es wenigstens dabei ist. So. Ja.
Also so verrückt war das, Lini. Aber es hat voll Spaß gemacht und wir waren wirklich, wirklich, wirklich froh, dass wir das gemacht haben. Mhm. Es war Arbeit, aber es war so dankbar, weil die Kinder so viel Spaß hatten und es war so schön, mit den Kindern zu arbeiten. Und wie gesagt, wir hatten die Vereinbarung mit den Eltern, die haben das auch unterschrieben, dass bei dem Dreh, die durften da rumtoben im Studio, essen, trinken, dass die bloß da nicht irgendwelchen Regeln befolgen muss mit Masken und so.
Es war so eine krasse Zeit, wir haben das alles schon so wieder verdrängt, ne? Aber das war wirklich so. Ich kann das auch noch sehr nachvollziehen. Ja.
Genau. Und den Musikern dann gesagt haben, wir drehen euch einzeln, wir sind alle in Abstand, ihr seid da auf der Bühne. Und da gab es auch welche, die waren jetzt ängstlicher und weniger. Aber die meisten waren auch relativ locker. Und das war also völlig gut, wie wir das dann da gemacht haben.
Ja,
und so ergeben sich die Dinge halt.
Mhm.
Von selbst.
Manchmal plant man auch ganz viel und dann kommt es doch wieder anders.
Genau.
Ne? Lass uns mal noch über heute sprechen. Also du sagst, dein Musikprojekt, wie du es nennst, ist total flexibel. Also du trittst alleine auf, du trittst mit anderen zusammen auf. Auch das Programm ist sehr flexibel. Also erzähl gerne mal, was bietest du quasi alles an?
Ich versuche gerade noch mal ein Stück zurückzugehen. Also es gab dann noch mal einen Schub, als mein Saxophonist ins Projekt kam. Dadurch, dass der Sergei, ein Ukrainer aus Kiew, in mein Projekt kam, gab es eine totale Entwicklung, weil wir haben sehr viel im Duo gespielt und das kam sehr gut an. Und viele Leute fanden das ganz toll und haben dann immer gefragt, wie lange spielt ihr schon zusammen? Und da haben wir noch gar nicht lange gespielt. Also das hat die Sache auch sehr nach vorne gebracht, weil ich auch heute mit ihm sicherlich zwischen 80-90% der Auftritte spiele. Egal, ob wir zu zweit spielen oder in größeren Besetzungen. Er ist schon mit der Hauptmusiker im Projekt. Musikprojekt deswegen, weil es keine feste Band gibt. Sondern eben ein Pulk von Musikern, die ich anrufe oder frage, ob sie dann Zeit haben und bei Auftritten dabei sind. Das macht die Sache für mich sehr flexibel, weil ich die Besetzung sehr schön ändern kann. Und vom Programm her sind wir sehr flexibel, weil ich ja, wie du weißt, aus der Klassik komme. Das heißt, ich habe ein sehr großes Klassikrepertoire gespielt durch meine Begleitung, die ich sehr viel gemacht habe in der Schule, Musical, Chor, Edith Piaf und so weiter, habe ich viel solche Sachen auch gespielt und auch gesungen. Und jetzt habe ich mich natürlich die letzten 12 Jahre sehr intensiv mit Jazz beschäftigt und mich da reingearbeitet. Das ist natürlich eine endlose Geschichte. Das kann man nicht eben so lernen und so, aber das ist toll. Und die Musiker, die mit mir spielen, sind alle jazzaffin beziehungsweise Jazz studiert. Und Jazzmusiker haben halt das Talent oder die Gabe, improvisieren zu können. Und das ist sehr wichtig. Haben aber alle meistens auch irgendwo eine sehr gute oder klassische Ausbildung. Genau, was spielen wir so? Wenn wir Konzerte spielen, dann werde ich das Programm aufstellen. Dann hat es natürlich viel mit meinen Songs zu tun und solchen, die ähnlich sind und die ich gerne mag. Das ist dann im Bereich Jazz, Funk, Soul, Pop. Aber wenn wir für Hochzeiten gebucht werden oder so, richten wir uns natürlich auch ein bisschen nach dem Brautpaar. Dann spielen wir auch schon mal ein Set Klassik, ein bisschen Salonmusik, es kann ein bisschen Tango sein. Wir haben die ein oder anderen deutschen Schlager schon mit reingebracht, aber nur solche Sachen, die ich auch wirklich spielen möchte und kann. Also zum Beispiel, es gibt sehr schöne Sachen von Udo Jürgens, haben wir gespielt, aber bitte mit Sahne, mit 66 Jahren. Natürlich auch Popcover, nicht so viel, aber schon auch einige.
Und seid ihr vor allem im Raum Köln dann unterwegs?
Nee, wir sind deutschlandweit unterwegs. Dieses Jahr haben wir auch zweimal in Holland und in Österreich gespielt. Ich habe alle deutschen Grenzen dieses Jahr schon gesehen. Im Süden waren wir bis Vorarlberg, im Osten bis Chemnitz, kurz vor die polnische Grenze, Bad Fürstenwalde. Im Norden waren wir in Ostfriesland und im Westen waren wir in Holland.
Wie kommst du zu diesen Kontakten? Also geht das immer über Beziehungen? Leute empfehlen dich oder übers Internet?
Ist tatsächlich ein Mischkonzept. Durch die jahrelange Aufbauzeit, die man viel auftritt und Kontakte knüpft, hat man natürlich ein sogenanntes Veranstalternetzwerk, auf das man jedes Jahr zurückgreifen kann und anfragen kann, habt ihr mal wieder was? Zum Beispiel das eine Jahr gehen wir dann mehr in den Süden und das andere gehen wir mehr in den Norden. Dann akquiriert man ganz normal, wie es alle Musiker wahrscheinlich machen. Man fragt an oder schreibt Bewerbungen oder schaut irgendwo vorbei. Und das dritte ist, dass es Portale gibt, wo Gigs ausgeschrieben werden oder wo man, ja genau, wo man auf Ausschreibungen reagieren kann. Da gibt es unterschiedlichste Sachen. Manche kosten Jahresgebühren, manche kosten nichts. Es gibt auch unterschiedliche Mitgliedschaften, pro und nicht. Da kann man sozusagen eine Webpage generieren oder so ein Profil und dann können Veranstalter dich buchen oder eben umgekehrt. Du kannst auch auf die reagieren, beides geht.
Bei dir liegt auch der Fokus auf diesen Live-Konzerten, ne? Also du willst jetzt weniger irgendwie Alben produzieren oder Hits, sondern mehr,
Die Nummer ist durch.
Ja, tut mir leid. So, sondern ja, du trittst eben viel auf, ne? Also das ist das ist ja auch letztlich das, wovon man halt auch leben kann, ne? Muss man ja auch mal wieder sagen. Also dieses für 3 Cent auf Spotify einen Song hochladen ist halt auch einfach nichts auf Dauer.
Also da ich ja Toningenieurin bin, bin ich ja sowieso jeden Tag im Studio, anders unterwegs, weil ich viel Film-Postproduktion mache und mische. Aber ich muss sagen, für mich und das auch nochmal besonders nach der Corona-Zeit habe ich das gemerkt, ist das Schönste auf der Bühne zu sein, um den direkten Kontakt zum Publikum zu haben. Und das macht ja auch wieder die Jazzmusiker aus, dass sie im Moment improvisieren und das Publikum fangen sozusagen. Das kann man im Studio nicht erwirken. Das hat man auch bei diesen Streaming-Konzerten gemerkt. Das ist ganz strange.
Oh, furchtbar. Ich fand das ganz schlimm.
Ja, das ist ganz strange. Man spielt und guckt dann in die Kamera und dann weiß man gar nicht,
dann ob... Dann ist einfach Stille nach dem Song und du weißt gar nicht, was du das machen sollst, weil keiner applaudiert. Und
genau, das ist ganz gruselig.
Ja.
Und überhaupt, dass man etwas machen darf, das kennst du bestimmt auch von deiner Arbeit, wo die Menschen Spaß dran haben oder glücklich werden oder glücklich sind oder nur einen tollen Moment haben und Abend. Das ist einfach toll, dass man sowas machen kann.
Ja, es lädt einen total auf.
Das finde ich halt gut und wichtig, so sehr ich die Studiarbeit eben mag, aber das mache ich ja schon den ganzen Tag. Ich sitze ja da schon im Keller und frickel da rum und das ist auch eine tolle Arbeit, die mache ich dann sehr isoliert und sehr alleine und versuche den besten Klang rauszugeben, aber dieser Live-Moment ist eben jetzt raus und ist jetzt machen und geben, egal was passiert. Auch mal ein falscher Ton, aber egal, du musst das Publikum kriegen, das ist eine andere Arbeit. Ich finde beides gut, ich mag auch beides, aber für mein Musikprojekt habe ich mir eben vorgestellt, dass ich schöner finde, zu reisen und aufzutreten, weil ich ja auch im Normaljob schon so viel im Studio Zeit verbringe. Das ist vielleicht für andere Musiker anders. Weißt du, die freuen sich dann richtig drauf, jetzt mal 14 Tage im Studio, so Songwriting und Producing. Und ich hänge da schon die ganze Zeit und denke, ich will jetzt mal raus.
Du willst mal raus, genau.
Ich glaube, dass es einfach bei mir anders ist, deswegen.
Weil du gerade erwähnt hast, Jazz und das Publikum kriegen wollen. Jazz hat ja immer so das Vorurteil, dass es unverständlich ist und dass man dafür studiert haben muss, um das hören zu können. Aber du siehst schon so aus, als weil du gerade so die Augen verdrehst, genau, als wolltest du mit diesem Vorurteil auch einfach gerne mal aufräumen.
Finde das schade. Wahrscheinlich sagt man das von der Klassikmusik auch ein bisschen. Aber letzten Endes ist es für mich so, Musik funktioniert direkt. Also du hörst die Töne und dann berührt es dich oder nicht. Auch eben Stimme, ne? Und dann ist es doch letzten Endes egal, ob das jetzt Metal, Punkrock oder Jazz ist. Wenn da irgendwas bei mir rüberkommt, dann finde ich das gut und dann muss ich das auch nicht so Genre spezifizieren. Ich finde es halt schade, bestimmt auch für andere Genres, für Metal oder Punkrock, dass es so Vorurteile gibt, denn es gibt natürlich Klischees, Sachen, die halt passen. Es gibt ohne Ende komplexe Jazzkompositionen, die ich selber anstrengend finde, das ist gar keine Frage. Aber von denen darf man nicht auf alles schließen. Und deswegen finde ich es schade, wenn Leute fragen, was machst du denn von Musik? Und du sagst dann zum Beispiel Jazz oder Klassik oder was auch immer, dass dann sofort so ein Film abläuft. Ach, so eine Free Jazz. Da machen alle, was sie wollen oder so. Leute denken immer Free Jazz bei Jazz. Nee, überhaupt nicht. Also Summertime, das ist ein Jazz-Standard. Das kennt jeder Mensch. Das ist überhaupt kein Free Jazz. Das ist ein ganz einfacher Song. Ja. Und das finde ich so ein bisschen schade. Und diese Vorurteile würde ich am liebsten brechen. Das schafft man natürlich nie, weil Menschen haben immer Vorurteile, auch Kulturen und Völkern gegenüber. Naja, und deswegen, mein Programm ist ja auch sehr gemischt. Ich glaube, für die Jazzmusiker ist es mehr Popmusik und für die Popmusiker ist es mehr Jazzmusik, aber es ist eben so in between. Und ich glaube, dass man das dann auf diese Art und Weise auch gut schaffen kann, das Publikum zu überzeugen, weil ich jetzt ja auch nicht die komplexesten Kompositionen da raussuche. Aber wir spielen je nach Publikum auch schon mal instrumental anspruchsvollere Stücke und gucken halt auch, wie wir es da reinpacken ins Programm. Mhm. Ich ändere manchmal live die Setlist, ne? Wir haben so einen Pool, gerade wenn ich mit dem Sergej spiele und dann gucke ich, kann man das machen, da jetzt mal so ein instrumentales, unbekanntes Jazzstück mal reinspielen oder wird es nicht klappen? Das merkst du schon, wie weit du gehen kannst.
Konzerte! Ich habe mir notiert, dass am 4. Januar ein Konzert ansteht mit der Konzertreihe im Piano-Optik Köln. Dazu kannst du gerne was sagen. Und dann gibt's ja noch das große Jahreskonzert am 25. Januar. Jetzt kommt der Werbeblock.
Der Werbeblock, ja. Also, ich sag erst was zur Konzertreihe, weil das eine schöne Sache ist. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal bei einem Optiker in Köln, der einen ganz besonderen und speziellen Laden hat, der sich sehr eignet für so Wohnzimmerkonzerte, haben wir eine Konzertreihe etabliert, die heißt Piano Sera. Der Laden heißt Piano Optik. Piano Sera, Klavierabende übersetzt. Mhm. Der Name kam vom Optiker selber und innerhalb dieser Reihe.
Moment, vom Optiker, Entschuldigung. Das ist ein Optiker, der macht auch Pianoabende, Klavierabende.
Ganz genau.
Ach so, das ist ja eine interessante
Kombi. Es ist eigentlich ein Optikergeschäft. Das Geschäft heißt Piano Optik, weil. Mhm. Hat der Inhaber so genannt, aber er hat auch ein Klavier im Laden stehen. Und der Laden ist speziell, weil der vordere Raum, der zur Straße hingeht, sieht aus wie ein großes Wohnzimmer. Und da sind auch Brillen, aber die sind so in die Kulisse sozusagen aufgestellt. Das heißt, wenn man so von außen guckt, denkt man eigentlich erst, es könnte auch ein Wohnzimmer sein.
Mhm. Das habe ich ja noch nie gesehen. Also ich bin Brillenträgerin und Kontaktlinsenträgerin, deswegen bin ich regelmäßig bei irgendeinem Fielmann drin oder so. Aber da sind halt immer diese Glasregale mit 1000 Brillen drauf.
Ganz genau, ne? Ist ganz anders.
Ja.
Er hat auch im Schaufenster so Ständer mit Brillen und hat es dann aber teilweise auch in diese von ihm selbst eingerichtete Kulisse oder dieses Wohnzimmer reingestellt, ja. Das ist sehr besonders und sehr speziell, weil es dieses Ladenlokal eben auf allerersten Blick vielleicht gar nicht wie ein Optiker aussieht. Aber jedes Möbelstück und jedes Teil hat er selber ausgesucht und zusammengestellt. Und dann gibt es einen weiteren Raum nach hinten, wo man dann mehr das sieht, was man bei Fielmann aussieht, ganz viele Regale, die erleuchtet sind, wo die Brillen so alle nebeneinander sind. Und sein Business-Konzept, als er den Laden eröffnet hat, das ist noch nicht so lange her, den Laden gibt es jetzt 2,5 Jahre, dieses Jahr, letztes Jahr und glaube davor hat er eröffnet im April, also bald 3 Jahre, war auch dort Kulturveranstaltungen stattfinden zu lassen. Und über eine Kollegin von mir, die in Köln-Sülz, das ist der Stadtteil, wo der Optiker sein Geschäft hat, lebt, kam der Kontakt zustande. Also das sind alles so Zufälle und ich bin dann in den Laden rein und habe mit ihm gesprochen und fand das halt sehr ansprechend auch, wie es da aussieht. Und dann haben wir erstmal so 2 Testkonzerte gemacht mit einem befreundeten Trio zusammen, haben wir so 2 Konzerte privat veranstaltet, die waren dann auch ganz voll. Du kannst da so 40 Leute gut setzen, bis 50 quetschen noch rein, danach wird es dann halt nicht mehr lustig, dann ist es so voll, es gibt auch nur eine Toilette im Laden und so weiter. Ja, und das war dann so erfolgreich. Oder sagen wir mal so, die Leute haben gefragt, macht ihr wieder was, das ist so toll hier und so. Und dann habe ich direkt zu ihm gesagt, lass uns eine Reihe etablieren im Folgejahr. Wir machen direkt 6 Konzerte am Stück. Weil je schneller man in Reihe ist, desto besser kann man das so bewerben, ja. Klar, das erste Konzert ist schwieriger, aber wenn du halt dann Leute hast, dann gibst du den Flyer in die Hand, das sind gleich 6 Termine. Wenn du den ersten Termin nicht kannst, kommst du halt zum zweiten und zum dritten. Und das Konzept ist wirklich aufgegangen, dass wir halt beim ersten Konzert so 23 Leute hatten, dann wurde es immer voller. Nachher waren es dann halt über 50. So, und da habe ich ihm gesagt, siehste, so funktioniert das. Dranbleiben und auf jeden Fall schon die Termine haben, damit wenn Leute nicht können und du weißt ja, wie es ist, ach, da kann ich gerade nicht und da auch nicht, man sofort Termine hat. Ja, kein Problem, dann komm doch im März. Ne? Mhm. Ja, und dann hat er dann das Konzept auch aufgegriffen, hat gesagt, er will auch eine Reihe machen mit 12 Konzerten. Erster Samstag im Monat. Und wer das denn machen will. Und das wollte keiner von uns Musikern machen. Mir war das zu viel. 12 Konzerte in Köln, meine Güte, habe ich gesagt, nee, tut mir leid, 12 mache ich nicht. Und schließlich ergab sich, dass der Klassikpianist, der dort auch gespielt hat, und ich uns trafen bei einem Konzert einer Freundin. Und dann habe ich gesagt, hör mal, Najib, wie viele Konzerte würdest du denn machen? Und dann hat er gesagt, naja, die Hälfte könnte ich mir vorstellen. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn du 6 machst, dann kann ich auch 6 machen, dann machen wir es halt. Und so kam dieses Jahr die Reihe zustande mit 6 Klassikkonzerten und 6 Jazzkonzerten. Immer im Wechsel. Mein letztes war jetzt schon im November. Dann kommt im Dezember nochmal Klassik und dann ist die Reihe durch. Und fürs nächste Jahr machen wir die Reihe weiter, aber wir dritteln.
Ah.
Denn es gibt noch einen jungen Musiker aus Köln, der so Schlager der Weimarer Republik 20er, 30er Jahre macht. Und der auch wirklich so angezogen ist, als würde er in diesen Laden passen. Wenn der da sitzt, denkst du irgendwie, das ist der Sohn vom Chef. Ja, und der wird also mit uns die Reihe jetzt dritteln, sodass wir jeder 4 Konzerte haben, was ich super finde, weil dann hast du Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und das reicht auch. Ja. Denn 6 war mir ehrlich gesagt auch schon ein bisschen zu viel. Und ich fange halt wieder mit der Reihe an. Und deswegen ist am 4. Januar beginnt Piano Sera 2025 bei Piano Optik um 19 Uhr mit dem ersten Konzert von mir. Dann wird im Februar das Klassikkonzert sein und im März das Salonkonzert oder Schlager der Weimarer Republik. Und dann wiederholt sich der Zyklus. Und das große Jahreskonzert, also ich versuche so alle 2 Jahre ein großes Konzert im Kölner Raum zu organisieren, weil es doch mal so schön ist, wenn man mit 5, 6 oder 7 Musikern auf der Bühne steht. Vor allen Dingen, wenn man mal mehr Bläser haben kann als einen. Das finde ich immer toll, weil ich Bläser liebe. Ich habe früher auch Big Band gespielt, verschiedenste Big Bands. Und dieses Konzert sollte jetzt wieder zu meinem Geburtstag im November sein, der nächste Woche ist, wurde aber verschoben und wird dann ein sogenanntes großes Jahresanfangskonzert werden. Das findet am 25. Januar 2025 im Rheinforum in Wesseling statt. Und da sind wir sehr froh, oder ich bin vor allen Dingen sehr froh, dass wir es da machen können, weil der Saal ist toll. Es ist ein riesengroßer Saal mit Fenstern zum Rhein, riesengroßen Glasfenstern, wo man links sofort auf den Rhein schaut und geradeaus auf die Bühne mit Flügel. Und der Saal ist auch sehr hoch. Hat also so eine ganz tolle Optik. Ich glaube sogar, dass es ein altes Hafen- oder Fabrikgebäude früher war, was renoviert wurde. So 100%ig habe ich das noch nicht erforscht, aber es deutet alles darauf hin. Genau, und da werden wir das machen. Und wir werden für dieses Konzert, das habe ich genannt My Favorite Songs, tatsächlich mal ein großes Repertoire von Songs spielen, die ich gerne mag, die aber gar nicht von mir sind. Natürlich werden wir 2, 3 Songs, Stücke von mir auch spielen, das gehört sich so. Das wird auch passieren, aber es wird eine Mischung. Und da ich von den Beatles bis Lady Gaga, glaube ich, durch alle Jahrzehnte hindurch Lieblingssongs habe, wird das ein bisschen bunt. Aber von den Arrangements natürlich schon Richtung Soul, Funk, Jazz. Das kann man schon sagen.
Und du machst das alles selbst, also als Veranstalterin, oder hast du da irgendeine Art Unterstützung, Sponsoring, Förderung?
Die Veranstaltung ist von der Stadt Wesseling, weil wir sind ja in der normalen Jazzreihe aufgenommen. Das Konzert veranstalte ich nicht selbst. Das ist die Stadt Wesseling, ist Veranstalter dieses Konzertes. Das heißt, die machen die Werbung, sorgen natürlich auch für Catering am Abend, für Tontechnik. Wir haben Techniker da. Und auch der Kartenverkauf läuft über die Stadt Wesseling über 5 Vorverkaufsstellen. Allerdings, und das habe ich vorher nicht gewusst, da sind die tatsächlich ein bisschen im 19. Jahrhundert noch unterwegs, gibt es keinen Online-Kartenverkauf. Da war ich selber mehr als erstaunt, dass das so ist. Denn das ist ja nun wirklich ganz normal heutzutage.
Das ist doch Standard. Also Eventim, Reservix, da gibt's doch auch unglaublich viele Angebote. Das ist doch gar nicht so schwierig, da was einzusetzen.
Genau. Das fand ich nicht so gut, weil Wesseling ist natürlich eine Stadt, die super gut gelegen ist zwischen Bonn und Köln. Also wo ich herkomme und wo ich bin. Aber wo jetzt die Leute natürlich nicht hinfahren, um Karten zu kaufen. Wer macht das schon? Insofern haben wir es jetzt so geregelt. Ich habe jetzt einen Stapel Karten letzte Woche vom Kulturamt Wesseling bekommen, die ich selber vertreiben kann und auch meine Musiker. Und natürlich können die Leute in Wesseling auch die Vorverkaufsstellen nutzen oder wer da mal eben unterwegs ist. Ja, aber das machen wir jetzt so. Und dann gibt es natürlich auch noch Abendkasse. Ja. Ist ja logisch, ja. Das muss es ja geben. Ne? Das gibt es auch. Insofern bin ich zuversichtlich, dass wir also meine 80 Karten sowieso schon mal verkaufen, 25 sind jetzt schon verkauft. Also ich denke mal so zwischen 100 bis 120 Leuten habe ich mal so realistisch eingeplant, dass das klappen könnte. Was für den Saal auch gut wäre. Du kannst in dem Saal bis 300 bestuhlen, wird aber frei bestuhlt. Das heißt, erstmal ist nicht bestuhlt, die gucken dann halt, wie der Vorverkauf ist und können dann auch hinten Stehtische stellen oder die Bar oder so, dass es halt dann da dann nicht leer aussieht. Aber 100 bis 150 sollte man schon schaffen, damit es nicht zu leer ist im großen Raum. Und ich wollte ja ganz explizit in den großen Raum. Insofern arbeiten wir jetzt dran.
Du hast eine Webseite, junodori.com, und da findet man auch die Termine, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Da findet man überhaupt noch ein bisschen was über dich, auch weiterführende Links, Instagram, Facebook, YouTube zum Beispiel. Auch das Video, was wir dann vorhin genannt haben, das werde ich alles mal in die Shownotes dieser Folge packen und dann kann man sich da auch nochmal umschauen.
Genau. Und wer zu den Konzerten im Januar kommen möchte, die Konzertreihe Piano Sera ist eintrittsfrei. Aber es muss ein Platz reserviert werden über die Webpage von Piano Optik, www.pianooptik.de. Und für das Konzert in Wesseling, wer da keine Zeit hat, zu den Vorverkaufsstellen in Wesseling zu fahren, kann mich für eine Karte direkt kontaktieren unter info@junodori.com und dann können wir alles weitere regeln.
Magst du noch kurz sagen, warum Junodori?
Ja, Junodori ist eine Kreation aus den Initialen meines Namens, meines richtigen bürgerlichen Namens, Judith Nordbrock, Juno. Und dieses Juno alleine wäre schön gewesen, hätte mir auch gut gefallen, war aber schon sehr stark belegt.
Da gibt's viel, was so heißt, ja.
Das Schöne ist auch, es ist die Gattin von Jupiter. Aber es gab eben auch einen amerikanischen Film, es gab eine Zigarettenmarke, es gibt eine Elektromarke, es gibt sehr viele Sachen und deswegen wäre das im Internet schwer findbar gewesen. Da ich mich aber nicht so ganz trennen wollte von dem Juno, habe ich dann im Prinzip so eine Brainstorming-Session gemacht und das Wort erweitert in verschiedensten Kombinationen. Und das kam halt raus, weil es gut klingt. Oder ich fand, dass es gut klingt. Und es hat auch so ein bisschen so einen japanischen Klang. Dori, ich weiß nicht, ob du das weißt, es gibt eine japanische Geigerin, die heißt Midori und es klingt so ein bisschen japanisch.
Das weiß ich jetzt nicht, aber ich finde, es klingt japanisch, das stimmt. Genau. Ja.
Und ich bin ja halbe Japanerin und deswegen dachte ich, das wäre auch ganz schön. So kommt alles zusammen.
Hast du einen Ausgleich zu dem, was du jetzt alles so erzählt hast? Hast du irgendeine Art von Hobby oder brauchst du das gar nicht, weil einfach all das dich schon ausfüllt?
Also das Musikmachen ist ja tatsächlich letzten Endes dann auch ein Hobby von mir, weil ich es für meinen Hauptberuf nicht so brauche, hin und wieder schon. Ich habe auch schon mal für einen Film was eingespielt. Insofern ist es auch schön, wenn man sein Hobby zum Zweitberuf machen kann, aber unabhängig davon, dass ich dann mal im Studio bin oder auf der Bühne, gehe ich einfach super gerne wandern. Und das mache ich auch regelmäßig. Ich war letzten und vorletzten Sonntag wandern. Das macht total Spaß und ist sehr entspannt.
Da muss ich jetzt blöde fragen. Ich war noch ganz selten in Köln und in der Umgebung von Köln. Was gibt's denn da, wo man da wandern kann? Gibt's da Wälder? Gibt's da Hügel oder Ebenenfelder? Was habt ihr da?
Erstens gibt es unheimlich viele Talsperren, wo man ganz toll drum wandern kann. Und dann gibt es auf der anderen Rheinseite, die andere heißt jetzt, ich wohne auf der Rheinseite, wo der Dom ist. Da gibt es das Bergische Land. Das sind keine Alpen, aber das sind Hügel. Ich glaube, für aber Leute, die aus den Alpen kommen, sind das Hügel. Aber da, ja, da kann man dann schon mal so 300, 400 Meter hochwandern. Dann gibt es das Siebengebirge bei Bonn. Wenn man südlich geht von Bonn, die Eifel, die sehr schön ist. Aachen-Monschau ist auch ein Teil von der Eifel. Also gibt es schon einige Naturgebiete, wo man wandern kann. Man kann natürlich auch am Rhein wandern. Und an den Nebenflüssen des Rheins. Man kann an der Sieg wandern, an der Ahr wandern, an der Erft. Gibt viel.
Und dann kommst du halt auch mal raus aus deinem Studio, ne? Da hatten wir es ja vorhin von.
Genau, ich komme raus, aber ich mache das auch gerne, weil ich finde das so eine tolle Sache. Man braucht nicht viel zum Wandern. Ich habe natürlich Wanderschuhe und ich habe auch so Wanderklamotten, aber sonst braucht man nichts. Ja. Man muss nicht Hallen buchen, wo man trainiert, Sondersport-Equipment, Schläger, Bälle, irgendwas. Du kannst einfach die Schuhe ins Auto packen und loslegen. Und das finde ich toll. Plus, dass es eben schön ist, in der Natur zu sein und dass es immer wieder, also entspannt ist so.
Ja, mache ich ja auch. Also ich würde es nicht Wandern nennen, was ich mache. Ich gehe eher spazieren. Aber ich wohne ja auch in der Nähe vom Pfälzerwald, also wirklich fußläufig eigentlich vom Pfälzerwald. Und das ist ein riesiges zusammenhängendes Waldgebiet, auch mit ganz vielen Hügeln und Bergen und Burgen. Wir haben sehr viele Burgen hier in der Pfalz. Und da kann man wunderschön auch einfach mal abschalten. Und das ist auch zu jeder Jahreszeit schön, finde ich. Also gerade auch im Winter, es war jetzt gerade vor kurzem wieder so, dass unsere Rheinebene, die war völlig im Nebel versunken. Es war dunkel, kalt, grau und nass. Und wenn man dann aber es schafft, da so ein bisschen drüber rauszukommen, also mal den Berg hinaufzulaufen, und dann kommt man irgendwann über diese Nebeldecke und dann ist der Himmel klar und man schaut runter auf dieses Nebelmeer. Mein Gott, ist das schön. Also da denke ich immer, Gott, ich wohne so hübsch. Das ist, das ist sehr, sehr schön.
Aber es ist auch erstaunlich, weißt du, guck mal, die Wälder jetzt im Herbst durch die Blattfärbung sind schon so hübsch anzusehen, die Sonne reinsteht. Es ist fast egal, wo man ist. Es könnte sogar ein Park in Köln sein, der dann sehr schön ist. Also man muss es einfach mal machen, in die Natur rausgehen und diese Farben und Stimmung sehen. Und ich wohne ja hier mit Blick auf den Kölner Dom, das weißt du ja gar nicht, aber ich schaue ja jeden Tag auf den Kölner Dom und ich sage dir, es ist immer anders. Es ist nie gleich.
Haben wir noch was vergessen zu erwähnen?
Wir haben nichts vergessen. Wir könnten natürlich noch 3 Stunden weitersprechen. Das wollen wir aber ja nicht, weil.
So ist es, aber ich muss ja den ganzen Bums noch schneiden hier. Ich habe aber noch die letzte Frage, die ich ja immer stelle, und die stelle ich dir jetzt auch. Was wünschst du dir?
Ich wünsche mir ja tatsächlich für alle Menschen, dass sie das machen können, woran sie Spaß haben. Weil das ist, was ich auch mache. Und ich hoffe auch, dass es, was du machst, weil du machst das ja auch, weil du Spaß dran hast an dem Podcast. Ja. Und ich glaube, dass das absolut Dankbarste ist, was man machen kann.
Ja.
Wenn man Spaß hat an dem, was man macht, dann ergibt sich alles andere von selbst. Aber natürlich wünsche ich den Menschen auch Gesundheit und Frieden, das mal unabhängig davon.
Ja.
Das ist sehr wichtig, dass wir das haben, um das machen zu können, was wir wollen.
Genau.
Brauchen wir halt
genau.
Irgendwo Frieden oder auch eine Demokratie und natürlich auch eine Gesundheit. Ich kann nicht Marathon laufen, wenn ich nicht laufen kann. Das geht natürlich nicht. Also das sind so die Voraussetzungen, aber ich glaube mit der Sache, und das finde ich eben toll auch an deinem Projekt, weil du es eben auch so machst, weil du Spaß dran hast, ist die Sache eben auch gut. Fertig.
Also ja, es ging ja auch ähnlich los wie bei dir, dass ich auch einfach mal gemacht habe, ne, ohne jetzt so richtig einen Plan zu haben, ohne ein Ziel zu haben. Ich habe bis heute kein Ziel damit. So, ich will damit auch nicht reich und berühmt werden. Ich mach's halt einfach und dann ergeben sich Dinge daraus und das finde ich total schön. Und ja, ich finde das auch ein totales Privileg, weil wie du sagst, ich muss gesund sein dafür, ich muss die richtigen Lebensumstände dafür haben, um das machen zu können und die Zeit. Aber ich finde auch, wenn die Umstände es zulassen und du hast eine Idee, dann mach, probier einfach aus. Denk nicht zu viel drüber nach.
Und es ist ja spannend. Du lernst ja immer neue Leute kennen und was über deren Welt.
Ja.
Was ja bereichernd ist, ne?
Voll bereichernd. Was ich hier alles schon für Geschichten gehört habe, für Leute kennengelernt, in andere Kultursparten reingeschaut, wo ich vorher keine Ahnung von hatte. Jetzt habe ich mit einer Toningenieurin gesprochen, habe ich auch noch nie. Also das ist total cool.
Die meisten Tonprobleme waren bei uns. Psst. Nee, ist alles gut. Es klingt alles gut.
Wir sind ja nicht im Studio hier, wir sind ja bei uns zu Hause heute, genau. Ja.
Ich habe jetzt auch, ich habe bei dir durchgeguckt, das ist ja jetzt schon, welche Folge, 100?
Du bist die 173.
Das ist unglaublich.
Das ist völlig bekloppt,
über wie viele Jahre hast du das gemacht?
Im Februar werden es dann 6 Jahre sein, dass ich das mache.
Ah ja, 6 Jahre.
Ja. Also es ist wirklich ganz unterschiedlich, wie viele Folgen im Jahr rauskommen. Ich habe mal zwischendurch so eine Phase gehabt, wo ich wirklich jede Woche eine neue Folge rausgeballert habe. Das war halt aber auch so um Corona rum, da hatte ich einfach mehr Zeit und habe das dann genutzt hier für dieses Projekt, weil das ja Corona-technisch sehr umsetzbar war. Das mache ich inzwischen nicht mehr. Also inzwischen bin ich in so einen 2-Wochen-Turnus gekommen, aber selbst wenn das mal nicht klappt, dann fällt halt mal eine Woche aus.
Aber wenn man es jetzt durchschnittlich rechnet, sind es auch 30 Folgen pro Jahr.
Ja.
Wenn du mir sagst, 50 Konzerte pro Jahr, sind wir gleich irre, so, ne?
Das ist richtig. Ja, ich mache auch ähnlich viel, glaube ich, wie du. Es ist immer so ein bisschen hart an der Grenze zum zu viel. Genau, ich muss da immer ein bisschen aufpassen.
Ja, jetzt habe ich gerade ein bisschen eine ruhigere Phase und das ist auch gut so.
Ja, cool.
Ist gezwungenermaßen durch die Konzertverschiebung passiert, aber ich genieße es jetzt auch.
Ja, dann muss man es auch ausnutzen.
Deswegen war ich wieder mehr wandern und feiere auch ein bisschen und alles gut.
Ich bedanke mich sehr herzlich für deine Zeit und dass du hier warst und dass du
sehr
erzählt
gerne.
Hast. Ich drücke dir die Daumen für die Konzerte und wünsche dir alles Gute.
Vielen, vielen Dank.
Das war Backstage Folge 173 mit Juno Dori. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ihr findet alle Links zum Podcast in den Shownotes dieser Folge. Das ist zum einen der Blog, da sind alle Folgen als Download zu finden und zudem Möglichkeiten, wie ihr mich und meine Arbeit unterstützen könnt, falls ihr das möchtet. Auf Instagram gibt es immer Fotos und Videos meiner Podcast-Gäste. Schaut da gerne mal vorbei. Ich bin gespannt auf euer Feedback, also hinterlasst auch gerne einen Kommentar oder ein Herzchen und abonniert diesen Podcast, wenn er euch gefällt oder empfehlt ihn weiter. Für das neue Jahr 2025 suche ich dann auch wieder neue Podcast-Gäste. Also wenn du dich hier gerne mal vorstellen möchtest, dann schreib mir am besten eine E-Mail an backstagepodcast@gmx.de. Während ich das hier einspreche, schneit es gerade dicke Flocken. Es ist ein richtiges Schneegestöber und das ist bei uns selten. Ich find's immer spannend, wie still dann plötzlich alles wird, wenn es schneit. Ich wünsche euch eine gemütliche, ruhige und entspannte Zeit. Bis bald. Tschüss. Das war Backstage Folge 173 mit Juno Dori. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ihr findet alle Links zum Podcast in den Shownotes dieser Folge. Das ist zum einen der Blog, da sind alle Folgen als Download zu finden und zudem Möglichkeiten, wie ihr mich und meine Arbeit unterstützen könnt, falls ihr das möchtet. Auf Instagram gibt es immer Fotos und Videos meiner Podcast-Gäste. Schaut da gerne mal vorbei. Ich bin gespannt auf euer Feedback, also hinterlasst auch gerne einen Kommentar oder ein Herzchen und abonniert diesen Podcast, wenn er euch gefällt oder empfehlt ihn weiter. Für das neue Jahr 2025 suche ich dann auch wieder neue Podcast-Gäste. Also, wenn du dich hier gerne mal vorstellen möchtest, dann schreib mir am besten eine E-Mail an backstagepodcast@gmx.de. Während ich das hier einspreche, schneit es gerade dicke Flocken. Es ist ein richtiges Schneegestöber und das ist bei uns selten. Ich find's immer spannend, wie still dann plötzlich alles wird, wenn es schneit. Ich wünsche euch eine gemütliche, ruhige und entspannte Zeit. Bis bald. Tschüss.